Herzlich willkommen zum ersten Podcast aus der Serie Vita Contemplativa, dem Steilpassformat für persönliche, gesellschaftliche und unternehmerische Reflexion für Führungspersönlichkeiten. Mein Name ist Jens Leonhäuser, Gründer und Inhaber der Strategie- und Markenberatung Steilpass. Und heute habe ich einen langjährigen Geschäftsfreund hier, auf den ich mich sehr freue für diesen Talk heute. Es geht um Oliver Fink, begnadeter Kommunikator. Herzlich willkommen, Oliver Fink von Fink Different.
Vielen Dank, Jens. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Man darf es gar nicht erzählen. Wir kennen uns schon eine ganze Zeit. Ich würde mal sagen, seit über 20 Jahren. Beruflich haben sich die Wege einige Male gekreuzt. Ich habe da auch viel von dir gelernt, gerade was das Thema Kommunikation angeht. Und ich weiß, eins deiner Themen ist gewaltfreie Kommunikation. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
Ja, das Thema Kommunikation begleitet mich schon seit Jahrzehnten und immer mehr auch in diesem interpersonellen Bereich, zwischenmenschlichen Bereich. Und das ist genau das Thema, was du gerade ansprichst, gewaltfreie Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation als GFK auch abgekürzt ist ein Modell von Rosenberg, einem Psychologen aus den USA. Das hat er in den 70ern entwickelt und es ist mittlerweile eigentlich ein Standard, wenn es darum geht, seine Botschaft zu vermitteln, egal ob das kritisch oder lobenswerte Dinge sind oder ob das freundlich oder unfreundlich ist, ist es aber immer gewaltfrei. Es ist immer so, dass der andere eine Chance hat, sich damit auseinanderzusetzen und sich nicht persönlich angegriffen fühlt. Das ist eigentlich der Urgedanke dieses GFKs.
Ich erinnere mich an einen Termin, den wir mal zusammen hatten. Da ging es auch so ein bisschen um rote Linien oder auch Grenzen der gewaltfreien Kommunikation. Und jetzt haben wir ja gerade leider eine Welt, die aktuell auch hier in Europa alles andere als gewaltfrei ist. Und mich würde da schon auch interessieren, was kann Kommunikation für den Frieden leisten?
Kommunikation ist ja eigentlich erstmal eine wertfreie Geschichte, es ist ein Instrumentarium, damit kann ich natürlich Liebesbotschaften und Hassbotschaften verteilen. Die Kommunikation ist der Kanal. Man kann das aber auch noch philosophischer aus einer noch höheren Flughöhe betrachten. Damit müsste man sagen, ohne Kommunikation könnten wir überhaupt uns nichts antun, weder etwas Gutes noch was Böses. Also die Kommunikation an sich ist erst einmal gelegt, auch wenn ich nichts sage, kennen wir ja auch von Watzlawick, dem berühmten Psychologen. Ich kommuniziere ja trotzdem. Ich sage etwas, auch wenn ich still bin. Ich sage auch etwas, wenn ich böse schaue und nichts sage und all diese Dinge. Aber ich glaube, es ist eine Grundvoraussetzung, um den Krieg zu vermeiden, dass man miteinander spricht. So sehe ich das eigentlich, die Möglichkeit der Kommunikation, indem wir uns zuhören, unsere Interessen und Bedürfnisse anschauen und nicht nur die Positionen, die man einnimmt, sondern warum will einer oder eine etwas. Und wie ich darauf reagiere, wie ich damit umgehe, da beginnt eigentlich die Spielwiese der Kommunikation.
Ich fand es einen ganz spannenden Satz. Ich glaube, Frau Baerbock hat das gesagt, wir sind heute in einer anderen Welt wach geworden, so nach dem Motto, diese große Überraschung, als dann tatsächlich dieser Krieg losgegangen ist. Mein erster Gedanke war, sind wir wirklich in einer anderen Welt wach geworden oder sind wir in genau der gleichen Welt wach geworden und haben aber einfach die Zeichen der Zeit nicht erkannt? Auf was ich da so ein bisschen hinaus will, ist die Frage, kann Kommunikation etwas bewirken bei Menschen, die gar nicht zuhören wollen? Also ist nicht das Zuhören wollen auf der Gegenseite eine Voraussetzung dafür, dass Kommunikation gelingen kann?
Ich glaube, Zuhören ist das Wesentliche überhaupt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und zum ersten Thema, was du angesprochen hast, der 24. Februar im Jahr 2022, hat vieles verändert. Aber die Welt ist nicht plötzlich anders geworden. Ich glaube sogar, dass wir eine Enttäuschung erlebt haben, in dem Sinne, dass wir gedacht haben, wir wären schon viel weiter oder in manchen Punkten viel weiter. Aber ich glaube, dass wir insgesamt mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben wie die ersten Menschen auf dieser Erde. Wir versuchen, Dinge zu vertuschen, wir versuchen, Dinge gerade zu rücken, wir versuchen, Ausreden zu finden. Vor allen Dingen versuchen wir, unsere eigenen Interessen durchzusetzen. Und da müssen wir eigentlich anfangen und da müssen wir uns auch zuhören und diese Interessen eben kennenlernen und da schauen, passen die zusammen, brauchen wir einen Kompromiss, müssen wir Dinge auch gemeinsam finden, die vielleicht eine bessere Lösung darstellen zu dem, was ich mir vorstelle, was der andere oder die andere sich vorstellt. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass wir uns Zeit nehmen und einen Raum schaffen, wo das möglich ist. Und nicht gleich Gewalt und Imperialismus und Vorteilnahme in irgendeiner Form überhaupt stattfinden muss.
Mir kommt es gerade so, ich glaube, es ist ein chinesisches Sprichwort in den Sinn. Also ich hoffe nicht, dass ich hier der chinesischen Kultur Unrecht tue, aber ich meine mich zu erinnern, das geht so nicht derjenige, der betrügt, ist schuld, sondern derjenige, der sich betrügen lässt. Das klingt jetzt erstmal furchtbar, aber das zeigt, dass in anderen Kulturkreisen andere Spielregeln für Kommunikation und für Verhandlungen gelten. Das heißt, das Täuschen, Tarnen, Manövrieren, Manipulieren, von dem wir in unserem Kulturkreis hoffentlich, wir zwei auf jeden Fall, deutlich Abstand nehmen, aber das scheint in anderen Kulturkreisen, ist auch das erstmal wertungsfrei, einfach als ein Mittel zum Zweck zu sein, um Ziele zu erreichen. Und wenn man sich jetzt die Kommunikation anschaut, wie sie im Vorfeld von Putin gerade geführt worden ist, es war einfach blank gelogen. Es war blank gelogen und denke ich, hat die Beziehung zwischen Europa oder dem Westen und Russland auf Jahre hinaus, zumindest mit diesem Regime, massivst beschädigt. Und für mich stellt sich tatsächlich die Frage, wie geht man in so einer Situation um? Also was kann Kommunikation da wirklich erreichen? Also ich denke da so ein bisschen an den Spruch von Al Capone, so nach dem Motto, mit einer Knarre und einem Lächeln kommt man weiter als nur mit einem Lächeln.
Ja, das mag sein. Ich glaube, dass wir mit der Kommunikation ein Instrumentarium haben, was wir nicht immer ausschöpfen. Ich sehe natürlich die Bemühungen vieler Staatsmänner, vieler Vermittler, ob das jetzt die Frau Baerbock war, ob das unser Kanzler war, ob das auch der türkische Präsident ist, der auch versucht, hier Dinge zusammenzubringen. Es ist ja eigentlich immer ein Versuch der Kommunikation. Ich glaube, dass Kommunikation da keine Chance mehr hat, wo eben nicht zugehört wird, sondern wo nur erwartet wird, dass die eigenen Wunschvorstellungen erfüllt werden. Und Putin hat uns natürlich allein schon in der Visualität seiner stattfindenden Meetings ein Bild gegeben, was deutlicher nicht sein kann. Wir denken an den langen Tisch, wo einer sitzt, ob das jetzt irgendwie wegen Corona war oder ob das eine demütigende Geste war des Gastes, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass hier bei ihm noch mal ganz spezielle Dinge zusammenkommen. Und das ist die Frage, wie weit wir das heute betrachten. Aber ich glaube, hier sind Vorstellungen, die Jahrtausende alt sind, die in ihm wieder wach werden, wie damals vor etwa 1000 Jahren, wo dieses große Reich entstehen sollte. Das ist sicherlich so eine historische Geschichte, die hier in einem Wunschdenken, in einem übersteigerten sich manifestiert. Und natürlich auch das Thema, ich werde nicht ernst genommen. Die NATO hat immer wieder ihren Einflussbereich ausgeweitet im Osten und hat sich nicht beschränkt und hat sich nicht an einen Gürtel gehalten, der irgendwie so dazwischen wäre, so von Finnland bis zum Schwarzen Meer. Und das hat er vielleicht jetzt zum Anlass genommen, daraus einen Krieg vom Zaun zu brechen, der natürlich so betrachtet niemals gerechtfertigt ist in seiner Art und Weise. Wir wissen ja alle, Kinder werden in Mitleidenschaft gezogen, werden getötet, Menschen werden vertrieben, Häuser werden zerstört, Existenzen auf Jahre und Jahrzehnte hinaus einfach eliminiert. Furchtbar, man hatte sich das gar nicht vorstellen können, dass das nochmal in unserem so befriedeten und zivilisierten Europa oder in diesem Kontinent überhaupt jetzt auch mit Russland zusammen überhaupt stattfinden kann.
Ich glaube, das ist genau dieses bittere Erwachen, das wir hatten, weil dass wir uns das schlicht und ergreifend nicht vorstellen konnten. Also ich glaube, wir leben in einem Kulturkreis, in dem Krieg als Mittel letztendlich gar nicht mehr in Frage kommt. Und da ist genau die Problematik, wenn man auf Regime trifft, für die der Krieg durchaus schlicht und ergreifend ein politisches Mittel ist. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Putin so in seiner Welt lebt und genau das, was er da tut, auch für richtig hält sogar noch. Das heißt, er wird sich das wahrscheinlich irgendwie auch schönreden, beziehungsweise seine Argumente dafür finden, dass das, was er da tut, dem russischen Volk auch noch dient. Nichtsdestotrotz ist es eine Situation, in der wir aktuell sind und in der die Welt wahrscheinlich immer wieder kommt, auch wenn man jetzt an die Bestrebungen des chinesischen Reiches denkt, in welche Richtung das gehen soll. Die haben ganz andere Vorstellungen, die denken eben nicht in Legislaturperioden, sondern die denken in Generationen. Und das ist schon ein Thema, aus mir bereitet das Sorge, in welche Abhängigkeiten wir uns begeben, auch durch die ganze Globalisierung. Wir sehen es jetzt massiv an den Lieferketten, an der Abhängigkeit von der Energie. Das heißt, dieser ganze Rausch des globalen, unendlichen Wachstums erlebt gerade einen massiven Dämpfer. Wie nimmst du das wahr?
Ich sehe das ähnlich. Du hast vorhin die Strategeme angesprochen, die bei den Chinesen sich natürlich auch dadurch zeigen, dass sie Dinge kopieren, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir würden sagen, Mann, das ist ja Rechtsverletzung und Copyright-Verletzung und Patentverletzung. Und doch ist es dort so, dass man einen Meister, dass man einen Meister hat, den man imitieren soll. Das ist so verankert in der Kultur, man kennt das. Also wir stoßen uns schon an den unterschiedlichen Werten, die dort etwas gelten, was wir für nicht gut halten oder für böse halten oder so. Diese Unterschiede können wir natürlich auch nur über Kommunikation in gewisser Weise ausgleichen, indem wir Verständnis füreinander schaffen, vielleicht auch uns mal abgrenzen, nicht mit Mitteln der Gewalt, sondern mit Nicht-Eingehen von Beziehungen. Es ist ja eine Form der Ignoranz, die aber nicht gleich in Gewalt ausarten muss. Es gibt da viele Spielmittel. Aber ich beobachte insgesamt, dass die Gier, dass die Ausbeutung, dass der Egoismus, dass der natürlich schon unglaublich zugenommen hat. Zumindest hat man das Gefühl, dass es so ist. Vielleicht war es vor 3000 Jahren schon genauso. Also wenn man die Geschichten liest, wenn man in die historischen Begebenheiten schaut, weiß man, dass solche Dinge immer wieder passiert sind. Es gab schon immer Herrscher, die andere abgeschlachtet haben, die ganze Völker ausradiert haben. Das ist nicht neu. Und umso schrecklicher ist es, dass wir aus der Geschichte natürlich nichts lernen, dass wir sagen, wir machen es wieder. Und mit wir meine ich tatsächlich wir, weil natürlich Gewalt im Kopf beginnt, im Herzen beginnt, in der Persönlichkeit beginnt und nicht bei einem Präsidenten, der irgendwas mit seiner militärischen Macht jetzt veranstaltet.
Das finde ich auch eine spannende Frage, in welche Richtung entwickelt sich die Welt oder das Universum insgesamt? Also gibt es The road is long, but it bends towards justice. Ist das der richtige Weg? Das heißt, gibt es sowas wie einen universellen Plan und sind sowas nochmal Ausprägungen und Rückschläge? Weil insgesamt, wenn man sich die Entwicklung anschaut, sind ja schon durchaus viele Dinge, haben sich massiv verbessert auch. Ja. Also wir kommen ja aus ganz, ganz dunklen Zeiten, wenn man die Kolonialisierung nimmt, Sklavenhandel, viele Dinge haben sich ja tatsächlich zum Besseren gewandt, auch wenn es das heute immer noch gibt, aber hoffentlich in einem kleineren Maß. Es gibt weniger Hunger, steigt jetzt wieder an durch die, unter anderem auch durch einen Krieg in der Ukraine. Aber insgesamt meint man schon, eine positive Entwicklung, eine Tendenz erkennen zu können, also insgesamt auch global. Und ich glaube, deswegen trifft einen so ein Krieg wie jetzt in der Ukraine durch Russland initiiert, noch mal deutlich härter ins Mark, weil man sich das passt nicht, also zumindest bei mir nicht, in mein universelles Verständnis, dass sich die Welt doch zu was Besserem hin entwickeln sollte.
Ich glaube, wir dürfen eins nicht vergessen, Russland ist jetzt bei uns so stark im Fokus, weil es auch geografisch so nah ist. Es rückt ja immer näher. Und wenn man überlegt, dass Polen noch dazwischen ist und dann sind wir schon in der Ukraine, dann hat das natürlich schon eine hohe Brisanz. Es gibt in der Welt, ich weiß nicht genau wie viel, aber vielleicht 30, 40 solcher Brandherde, wo Kriege geführt werden im kleinen und größeren Stil. Und die gab es auch die letzten 10 und 20 und 30 Jahre. Man denke nur an den afrikanischen Gürtel, was da alles stattgefunden hat und stattfindet. Wir denken an den Nahen Osten, wir denken an Syrien und so weiter. Also jetzt ist es momentan so, dass wir sagen, oh, das ist jetzt in Europa irgendwo aufgepoppt. Und deswegen sagen wir, es ist plötzlich geschehen. Es ist aber nicht plötzlich geschehen. Die Gewaltbereitschaft, die Gewalt und der Umgang miteinander, der war schon immer irgendwo nicht in Ordnung. Ich nenne es einfach mal so. Und ich glaube, dass die Geschichte uns nicht automatisch etwas beibringt, wenn wir als Menschen immer wieder die gleichen Mechanismen zulassen. Und ich sage es nochmal, die Diskussion beginne ich gerne bei mir selbst. Was bringt mich auf die Palme? Wo möchte ich gerne meinen Anspruch geltend machen, den ich habe, beim Parkplatz im Bräuninger Land angefangen, in Sindelfingen oder so, bis hin zu irgendwelchen Ansprüchen, wo mir der Staat helfen kann. Wo fängt da die Gier an und wo hört da das normale Bedürfnis und die Dankbarkeit auf? Das ist fließend, aber da beginnt es eigentlich. Und da behaupte ich, haben wir nicht allzu viel gelernt. Und da behaupte ich auch, dass wir uns selber nicht richtig aus der Patsche helfen können, weil wir auch uns gerne triggern lassen von Dingen, die uns emotionalisieren, die uns aggressiv machen. Und wenn dann noch ein Stück weit dieser Größenwahn dazukommt, den ich jetzt einfach mal in den Raum werfe als Begriff, und irgendwelche imperialistischen Gedanken, die man dem russischen Volk schon länger nachsagt. Ich sage es jetzt einfach mal, sagt es ihm nach. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber wir haben diese Tendenzen auch bei den Spaniern früher gehabt. Wir haben ihn bei den Engländern gesehen, bei den Portugiesen. Es ist nichts Neues.
Auch bei den Deutschen ganz spannend.
Und natürlich,
da kann jede Kultur den Arm heben.
Genau. Von daher glaube ich, ist es nur relevant, dass wir jetzt, dass es so nah nach Deutschland gerückt ist. Und deswegen haben wir so den Fokus, deswegen erschrecken wir so. Ich glaube, dass das die Hauptursache ist.
Da gebe ich dir 100% recht. Das ist auch immer so ein bisschen bitter. Also wir haben nach wie vor immer wieder Hungerskrisen auf dem afrikanischen Kontinent. Jetzt das, was in Somalia passiert. In Kenia droht eine Hungersnot. Das wird hier wunderbar verdrängt, weil es so weit weg ist. Dass dieser Konflikt eben jetzt vor unserer Haustür stattfindet, das bewegt noch mal mehr. Dem kann man vielleicht sogar noch was Positives abgewinnen, dass man jetzt wirklich wachgerüttelt wird und nicht mehr wegschauen kann. Also gerade was eben auch die Abhängigkeiten vom Energiemarkt angeht. Aber du hast vorhin ein spannendes Stichwort gegeben. Also wenn man das so auf sich selber mal reflektiert, lass uns mal über die Begriffe Frieden und Freiheit sprechen. Inwieweit die zusammenpassen oder inwieweit nicht das eine das andere kannibalisiert. Wir leben in einer hyperindividualisierten Gesellschaft. Der Begriff der Freiheit wird ja sehr gerne auch wirklich dahingehend missbraucht. Ich darf alles und nichts darf mir Grenzen gebieten. Im übertragenen Sinne ist das auch so für mich zu sehen, dass zum Beispiel wir einen unglaublichen Energiehunger haben, weil wir sagen, das steht uns zu. Das ist vollkommen normal, dass wir im Jahr 11 Tonnen CO2 pro Durchschnitt pro Bürger emittieren, obwohl wir eigentlich nur, keine Ahnung, 1,3 oder 1,7 Tonnen verbrauchen dürften. Aber das ist vollkommen normal für uns, das ist unsere Freiheit, das steht uns zu. Und wir sind nicht sonderlich gut darin, uns da zu limitieren, aber das, was wir machen, dieses Leben, heißt natürlich auf der anderen Seite, irgendwo muss das herkommen. Und das sind natürlich diese Abhängigkeiten, in die wir uns begeben. Und das sind auch der Reichtum bei uns, durchaus auch der Armut auf einer anderen Seite der Weltkugel. Das hängt durchaus auch zusammen. Und ich finde, diese individuelle Freiheit kann durchaus auch in Richtung Krieg mutieren.
Ja, wir sehen das ganz genau auch in der Bewegung der letzten 2 Jahre. Da sind Menschen auf die Straßen gegangen, die gesagt haben, ich will keine Maske tragen, ich möchte mich nicht an diese Vorschriften halten, gefährden vielleicht andere damit gesundheitlich. Und das war schon ein Verständnis von ein Griff in die eigene Freiheit. Der Staat hat eingegriffen, hat mich bevormundet. Wenn man das mal in Relation setzt zu Ländern, wo ganz andere Dinge vom Staat gefordert werden, würden wir wahrscheinlich erschrecken, würden uns vielleicht auch schämen und würden sagen, meine Güte, da trage ich lieber eine Maske, als in so einem anderen Land zu leben, wo jede Meinung kritisiert wird, wo ich keinerlei Freiheit habe, wo mir alles vorgegeben wird, wo ich auch, ich sag mal, jeden Schluck Wasser mir erkämpfen muss. Und deswegen lebe ich gerne in einem Land, wo das nicht der Fall ist. Aber die individuelle Empfindung bei manchen geht so weit, dass sie sagen, auch das lasse ich mir nicht vorschreiben. Und das ist ja einfach das, was du sagst, dieser überstrapazierte Begriff der Freiheit oder der falsch verstandene oder anders interpretierte Begriff der Freiheit, das ist problematisch. Und ich glaube, wir müssen bei uns, bei unseren Kindern, bei unseren Ausbildungen in dem Bildungssektor damit anfangen, dass wir mal wissen, was haben wir eigentlich als Guthaben bekommen und wie müssen wir darauf aufpassen, dass uns dieses Guthaben nicht abhanden kommt vor lauter Anspruchsdenken aus dieser Freiheit, aus diesem ich tue, was ich will. Und das ist die Einstellung, die die Freiheit kaputt macht. Die Freiheit frisst sich selber, wenn man dieses Verständnis behält und sich nicht besinnt auf das, was eigentlich wirklich an Möglichkeiten da ist.
Das heißt ja eigentlich, wir brauchen in der Bildung ein bisschen mehr Philosophie und weniger Ökonomie. Also ist ja
ganz die Frage, genau.
Inwiefern erziehen wir unsere Gesellschaft zum Egoismus oder zu einem überbordenden Freiheitsgedanken? Und damit trägt die Gesellschaft natürlich auch gerade das Bildungssystem eine große Verantwortung.
Ich glaube, wir sehen zum Beispiel, um mal dieses Thema China nochmal aufzugreifen, wir sehen dort eine hohe gemeinschaftliche Orientierung. Wir sehen dort wenig Individualismus. Da scheint man in der Gruppe sich ganz wohl zu fühlen. Das hat eine Tradition, eine langjährige, eine 100, 200, 300, 500-jährige Tradition. Da gilt der Einzelne nicht so viel. Man hat sich daran gewöhnt. Jetzt passiert aber Folgendes. Diese Situation wird vielleicht auch wiederum von dem missbraucht, der in der Lage ist, diese ganzen Gruppen, diese ganzen Massen zu bewegen. Da ist vielleicht weniger Individualismus, weniger falsch verstandene individuelle Freiheit, aber dafür hat man ganz andere Mechanismen wieder zu ertragen, weil man eben nicht diese Freiheit hat. Also es gibt da ganz verschiedene Kausalitäten in diesen ganzen Begrifflichkeiten, wo sie eben auftreten. Aber ich fange bei mir an, ich bin wirklich frei, wenn ich merke, dass der andere sich gerne mit mir zusammentut. Und das tut er nur, wenn er seine eigene Freiheit dadurch nicht aufgeben muss. Ich könnte mir nicht vorstellen, um mal ein Beispiel zu sagen, Jens, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich eine Beziehung eingehen würde unter Zwang. Sondern meine Frau hat sich freiwillig für mich entschieden. Ja? Und ich habe mich freiwillig für meine Frau entschieden. Aber das heißt nicht, dass sie ihre Freiheit aufgibt und jetzt zu Hause alles macht, was ich gerne von ihr will, sondern wir ergänzen uns. Und das ist, glaube ich, ein einfaches Bild, was jeder versteht. Die Freiheit schließt sich zusammen und mit dieser gegenseitigen Respektzone der Freiheit entsteht etwas Neues, entsteht etwas, was man alleine gar nicht machen könnte. Und da müssen wir hin in der Bildung, dass wir merken, wir können gemeinsam viel mehr erreichen, als wenn wir nur unseren Gartenzaun abgrenzen oder unsere Scholle, hat man früher gesagt, und eben da sagen, ja, ich bin ja allein auf der Welt, ne? Ich kann machen, was ich will. Nein.
Das ist auch ein schönes Bild. Also das kann man wunderbar übertragen, auch auf unsere Gesellschaft, auf unsere Ökonomie, auf, ich glaube auch leider, auf viele Arbeitsverhältnisse. Also wenn man da mal fragt, wie frei gewählt sind denn wirklich viele Arbeitsverhältnisse und finden die Menschen wirklich da, findet eine Koexistenz auf Augenhöhe statt oder sind das doch eher Zwangshochzeiten, die da recht viel gefeiert werden und ausgehalten werden? Und das ist ja auch ein Thema, das uns beide ja auch beschäftigt, Unternehmenskultur. Wie kann man diese Idee der Freiheit, der friedlichen Koexistenz im Minimum, im besten Fall wirklich ein Augenhöhenprinzip, wie kann man das auch in ökonomischen Systemen leben? Ich glaube, auch da kann unsere Gesellschaft wirklich noch lernen und da haben wir wirklich noch einen langen Weg vor uns. Aber das ist das, was wir jetzt gerade auch wahrnehmen, tatsächlich im Gespräch mit vielen Kunden, mit Partnern. Da passiert gerade was. Also es ist gerade ein gewisses Bewusstsein da, dass das Zeiten der Veränderung sind, dass jetzt neue Möglichkeiten da sind. Und da sind wir gerade dran am Verproben, die eine oder andere Möglichkeit, neue Systeme der Zusammenarbeit zu schaffen. Ich weiß, das ist auch ein Thema, mit dem du dich auch intensiv beschäftigst.
Das ist richtig. Das hat auch wieder was mit Kommunikation zu tun, ne? Es gibt ja natürlich auch ganz krasse Modelle, wo man ohne Hierarchie sich selbst organisiert. Und Holacracy heißt das, glaube ich.
Holacracy,
ne? Ja. Und das sind schon schöne, spannende Experimente, ob man es schafft, sich über ein Ziel führen zu lassen, was man gemeinsam definiert. Eigentlich eine fantastische Sache. Und jeder tut das, was er am besten kann. Und wenn der andere die Freiheit hat, oder sich nimmt, das zu tun, was er kann, ohne den anderen einzuschränken, sondern genau das zu tun, was der andere nicht kann. Da haben wir das, was du sagst, die wunderbare Ergänzung. Mhm. Das sind solche Sachen, aber wir müssen drüber sprechen. Wir brauchen viel mehr philosophische Gesprächsrunden, aber nicht um irgendwelche Philosophien in ihrer, Tauglichkeit zu untersuchen, sondern in dem besten Sinne in der Liebe zur Weisheit. Das heißt ja eigentlich Philosophie, Liebe zur Weisheit. Also wie gehen wir weise miteinander um? Und da habe ich das Gefühl, wir geben Dinge gerne ab. Das hat was mit Verantwortung zu tun. Wir sagen, da soll sich doch die Politik drum kümmern. Die müssen doch die Rahmenbedingungen schaffen, dass es mir gut geht. Und ich sage einfach, nee, fang selber bei dir an. Mach selber in deinem kleinen Bereich etwas, wo du sagst, da kann ich dazu stehen, da fange ich an. Und dann wird es ein Flächenbrand im positiven Sinne. Und dann hat es wieder was mit Kommunikation zu tun, also der Vermittlung von solchen Botschaften und von solchen Taten, über die man spricht und die wirklich eine gute Ernte erzeugen.
Das ist nochmal ein ganz weites Feld, das du da jetzt aufgemacht hast. Ich glaube, das gibt Potenzial für einen zweiten und einen dritten Podcast. Genau dieser philosophische Gedanke, den eben mehr auch auf die Unternehmensebene zu tragen. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dieses Vita Contemplativa Format, das soll genau dazu anregen. Und spannend ist auch, es ist wesentlich leichter, irgendeinen Time-Management-Workshop zu verkaufen, als so ein philosophisches Format. Weil wir sind ja derart gepolt, dass wir sagen, was kriege ich denn da am Schluss? Kriege ich da eine Urkunde oder erarbeite ich mir da irgendwelche Erkenntnisse oder ein gewisses Level? Und das ist in dem Fall natürlich nicht unmittelbar messbar. Aber es ist, glaube ich, wäre ein unglaublich fruchtbarer Boden, in diese Richtung zu gehen, wenn sich Unternehmen auch noch mal stärker in diese Richtung öffnen würden. Also ich habe jetzt diese Woche ein Gespräch geführt mit einem sehr, sehr guten Kunden. Und dann sieht man auch, wie die Führungsspitze da unter der Last der täglichen Entscheidungen leidet letztendlich, weil alles an diesem Bottleneck hängen bleibt. Ja. Und das ist natürlich eine Frage auch der Unternehmenskultur des Vertrauens. Also wie viel bin ich in der Lage abzugeben? Also wenn du sagst, müssen wir dahin kommen, dass wir Stellenbeschreibungen haben oder brauchen wir nicht eigentlich viel mehr Rollenbeschreibungen der Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, dass die ihre Rolle definieren und sagen, das würde ich gerne in diesem Unternehmen tun. Und ich glaube, das wäre ein Riesenschritt zu deutlich mehr Eigenmotivation. Und da wäre für mich so dieses nächste große Feld, das Thema Vertrauen in der Zusammenarbeit. Das ist ein unglaublicher Beschleuniger. Das würde vieles wesentlich schneller und wesentlich effizienter machen.
Ich kann das gut verstehen, dass es erstrebenswert ist und ich bin auch dafür, dass wir da hinkommen. Wir brauchen hier einen Kulturwandel natürlich, einen Verständniswandel. Ich kenne viele Menschen, die sagen, ich brauche eine Aufgabe, ich brauche eine klare Beschreibung oder man könnte es auch so sagen, ich brauche in meiner Ablage morgens, wenn ich komme, eine Aufgabe, Ablage A und abends liegt die bearbeitet in Ablage B und dann gehe ich wieder nach Hause. Und dann habe ich mein Einkommen, davon kann ich leben. Also das Interesse, sich selbst irgendwo einzubringen und der Frage nachzugehen, was könnten wir gemeinsam miteinander machen, ist eine Frage der Bereitschaft, hat auch irgendetwas mit dem Zutrauen zu sich selbst und mit dem Zutrauen in den Arbeitgeber zu tun. Vielleicht gibt es auch ganz neue Formen in Zukunft, wo man gar nicht mehr von Arbeitgeber und Arbeitnehmer spricht, sondern wo man sagt, wir sind ein Team und wir haben was vor. Und was können wir gemeinsam machen, was wir alleine nicht machen könnten? Und ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, zum Beispiel, Jens, du bist so einer. Ich habe mit deinen Mitarbeitern sprechen können und die sagen die Wahrheit, wenn du nicht dabei bist. Ja? Und das war erfreulich, weil sie das Gefühl haben, sie können sich entfalten, sie können ihre Dinge, die sie bringen, auch wirklich ausprobieren in dieser Organisation. Und das ist ein wunderschönes Zeugnis, finde ich. Und das von solchen Unternehmen brauchen wir mehr, weil das gibt Mut auch, dass die anderen, die vielleicht nicht so forsch sind, nicht so selbstbewusst sind, dass sie sagen, boah, ich kann das gut, ich bin kreativ, ich kann mit Zahlen umgehen, ich kann mit Menschen umgehen, ich kann organisieren, ich kann Komplexes reduzieren oder was auch immer, dass diese Menschen eine Chance brauchen, dass sie es auch mal ausprobieren können. Und jetzt kommt etwas, nächstes Stichwort, Fehlerkultur. Es wird
wunderbar.
Es wird sicherlich ganz schnell dann auch mal eine Situation kommen, wo man sagt, Menschenskind, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber wir brauchen diesen Raum, wo so etwas auch mal gelernt werden darf. Und das hat was mit Fehlern zu tun. Wie ein Kind, was immer wieder hinfällt, bis es eben laufen lernt. Ja? Und so müssen wir das da auch haben. Und viele stellen Menschen ein, weil sie die Menschen brauchen, sie sollen sofort auf 100% laufen, eigentlich von 0 auf 100, ja, ohne richtiges Onboarding, ohne richtiges Einlernen, ohne irgendwo mal da mitzuschwimmen und sich ein Bild zu machen. Nein, sie müssen sofort Leistung bringen. Die Effizienz, ja. Und das ist der Tod von solcher Kultur.
Absolut, aber dieser Gedanke der Effizienz, der ist ja auch sehr trügerisch. Also diese Vorstellung, dass man alles kontrolliert und controlled und misst und glaubt, man würde damit die Effizienz steigern, das ist ja ein Trugschluss. Also es gibt ja, nehmen wir das Pareto-Optimum, also wenn man viele Dinge mal laufen lässt, dann gehen vielleicht 20% schief, aber 80% oder 85% funktioniert und ist gut. Und das wesentlich effizienter und schneller, sodass man diese 10%, 15%, 20%, die vielleicht nicht so gut laufen, sehr, sehr gut verkraften kann. Also ich kenne viele Unternehmen, die unglaublich viel Zeit in das Controlling stecken, auch in die Kontrolle ihrer Mitarbeiter, in das Nachprüfen. Und das hat natürlich nicht nur Sand im Getriebe beim Thema Effizienz, sondern es hat natürlich einige motivationale Kollateralschäden, die das nach sich zieht, würde ich mal sagen. Und das wäre so mein Wunsch, dass wir uns als Gesellschaft in diese Richtung entwickeln, wieder ja, mehr miteinander, mehr zueinander und vielleicht nicht immer nur schauen, habe ich den größten Parkplatz, kann ich den vielleicht mal räumen, dass jemand anders auch mal drauf parken kann. Ich glaube, das ist dann insgesamt uns besser gehen würde. Aber ich glaube, da hast du recht, das sind philosophische Themen, die sollten wir in der Zukunft mal angehen. Was meinst du?
Ja, ich möchte mal zwei Extreme dir noch auf den Weg geben oder einfach mal hier in die Runde werfen. Das eine heißt Perfektionismus. Vor allen Dingen, ich perfektioniere mich selbst, damit ich wertvoller werde, damit man mir mehr Geld gibt, damit ich mehr Einfluss habe. Und das ist diese egozentrierte Richtung des Perfektionismus. Man könnte aber auch sagen, warum perfektionieren wir nicht unsere Nächstenliebe? Warum perfektionieren wir nicht unseren Respekt oder unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt? Und ich glaube, da sollten wir uns mehr drum kümmern. Und ich habe festgestellt, bei den Firmen oder bei den Unternehmen oder auch Menschenorganisationen, die sich darum kümmern, stellt sich der Erfolg halt auf eine ganz andere Weise ein. Eben nicht über dieses zahlengetriebene, kennzahlenorientierte Controlling, sondern es entsteht eine Bewegung, eine Energie, es entsteht ein neuer Schwung, eine neue Kultur. Und da entstehen tolle Dinge und die werden auch gut bewertet. Und ich glaube, wir brauchen ein neues Bewertungssystem.
Das würde ich gerne genauso stehen lassen. Ein schöneres Schlusswort, glaube ich, kann man für diesen ersten Podcast nicht finden. Lieber Oliver, vielen herzlichen Dank. Das war sehr inspirierend, wie immer. Wir führen die Gespräche gerne mal bei einem Glas Wein fort und freue mich auf den nächsten Austausch mit dir.
Vielen Dank, Jens.